Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Einschlafen mit Geschichte. Heute Königin Maria Stuart. Bereits Schiller verwies in seinem gleichnamigen Werk auf die außergewöhnliche Persönlichkeit der schottischen Königin des 16. Jahrhunderts. Maria Stuarts Leben war geprägt von politischen Intrigen, religiösen Auseinandersetzungen und Machtspielchen, die sie letztendlich das Leben kosteten. Maria Stuart, geboren am 8. Dezember 1542 als Mary Stuart in Linlithgow Palace, war vom 14. Dezember 1542 bis zum 24. Juli 1567 als Maria I., Königin von Schottland. Durch ihre Ehe mit Franz II. War sie zudem von 1559 bis 1560 auch Königin von Frankreich. Sie entstammte dem Hause Stuart. Aufgrund der zahlreichen künstlerischen Bearbeitungen ihrer Lebensgeschichte gilt sie als eine der bekanntesten schottischen Monarchengestalten. Leben. Die Königin Maria war die Tochter König Jakobs, dem V. von Schottland, und seiner zweiten Ehefrau Marie de Guise. Ihre Großmutter väterlicherseits war die englische Prinzessin Margaret Tudor, ältere Schwester von Heinrich dem VIII., weshalb Maria einen Anspruch auf den englischen Thron hatte. Diese Tatsache und besonders ihr Selbstverständnis als Erbin der englischen Krone sollte sie zur gefährlichsten Gegenspielerin von Königin Elisabeth machen, die als Cousine ihres Vaters ihre Tante zweiten Grades war. König Jakob V. starb im Alter von 30 Jahren im Falkland Palace. Schottland war gerade in der Schlacht von Solway Moss von den Engländern vernichtend geschlagen worden, und Marias Vater betrauerte auf dem Sterbebett noch seine beiden im Jahr zuvor verstorbenen Söhne, als ihn die Nachricht von der Geburt einer Tochter erreichte. Die erst 6 Tage alte Maria war nun Königin von Schottland. Im Juli 1543, 6 Monate nach Marias Geburt, wurde vertraglich vereinbart, dass sie 9 Jahre später mit dem zukünftigen englischen König Edward dem VI. Vermählt werden sollte und dass ihre Erben in Personalunion über England und Schottland herrschen sollten. Am 9. September 1543 wurde Maria formell im Stirling Castle zur schottischen Königin gekrönt. Im Mai 1544 erreichte Edward Seymour mit seiner Flotte den Hafen von Leith. Seine Aufgabe war es, Edinburgh einzunehmen und die junge Königin zu entführen. Doch Marie de Guise versteckte ihre Tochter in den geheimen Räumen von Stirling Castle. Am 10. September 1547 erlitten die Schotten in der Schlacht bei Pinkiecleuch eine verheerende Niederlage. Marie de Guise brachte ihre Tochter zunächst in der Priorei von Inchmahome in Sicherheit und wandte sich dann an den französischen Botschafter. Der neue französische König Heinrich II. Schlug die Vereinigung Schottlands mit Frankreich vor, indem Maria seinen erstgeborenen Sohn Franz heiraten sollte. Im Februar 1548 schickte Marie de Guise ihre Tochter nach Dumbarton Castle. Mittlerweile hatten die Engländer mehrmals schottisches Gebiet überfallen. In einem Nonnenkloster bei Haddington wurde die Heiratsvereinbarung zwischen Maria und Franz, dem Zweiten, unterzeichnet. Am 7. August 1548 legte die französische Flotte in Dumbarton ab und brachte die fünfjährige Königin nach Frankreich. Die Überfälle der Engländer dauerten bis Juni 1551 an und schwächten das Land empfindlich. Zeitgenössischen Berichten zufolge war Maria während ihrer Kindheit lebhaft, hübsch und intelligent. In ihr Exil nach Frankreich wurde sie von ihrem eigenen kleinen Hofstaat begleitet. Nach Angaben von Heinrich II. Hatten sich Maria und Franz II. Augenblicklich so gut verstanden, als seien sie schon seit Jahren befreundet gewesen. Auch wuchs ihr Heinrichs älteste Tochter Prinzessin Elisabeth von Valois sehr ans Herz, und die beiden wurden unzertrennlich. Sie waren sogar beste Freundinnen. Der Kardinal von Lorraine schrieb an Marias Mutter, dass der König Konversationen mit der jungen Maria genoss, weil er das Gefühl hatte, dass er mit einer 25-jährigen jungen Dame sprach. So ausgesprochen hervorragend war ihre Kommunikationsstärke, und sie schaffte es immer wieder, den König zu unterhalten, ohne dass ihm langweilig wurde. Am französischen Hof erhielt sie die bestmögliche Erziehung und Unterricht. Insgesamt waren alle Lehrer stets begeistert von Maria, weil sie Informationen schnell aufnahm und sehr klug war. Die französische Sprache war zeitlebens ihre Muttersprache. Sie erlernte auch zwei Musikinstrumente, sowie Reiten, die Falknerei und Nadelarbeiten. Während dieser Zeit nahm sie als Nachnamen die französische Schreibweise von Stuart. In ihrer Freizeit war sie gerne gemeinsam mit den vier Marys oder Elisabeth an der frischen Luft. Sie verbrachte auch gerne die Zeit im Schloss, nähte, stickte oder kochte französische Marmelade. Am liebsten tanzte sie. Manche sagten sogar, es sei ihre Leidenschaft gewesen. Sie spielte zudem gerne mit Franz Karten, Schach oder Backgammon. Maria liebte Tiere aller Art. Am besten gefielen ihr Hunde, die sie frei in den Gärten oder im Schlafgemach herumlaufen ließ. Am 24. April 1558 heiratete sie vertragsgemäß den ein Jahr jüngeren Dauphin France, den französischen Thronfolger. Die prachtvolle Hochzeitszeremonie fand in der Kathedrale Notre-Dame de Paris statt. Sie trug ein weißes Hochzeitskleid, das mit etlichen Diamanten und hochwertigen Steinen verziert war, zur Überraschung aller Anwesenden, denn weiß war die traditionelle Farbe der Trauer in Frankreich. Da sie mit ihrem nunmehrigen Ehemann aufgewachsen war, sah sie in ihm eher einen guten Freund oder kleinen Bruder und war demnach wohl nicht in ihn verliebt. 1559 starb ihr Schwiegervater Heinrich II. Durch einen Turnierunfall und Marias Ehemann wurde als Franz II. Inthronisiert. Damit wurde sie auch Königin von Frankreich. Der 15-jährige König war schwach und die Regierungsgeschäfte in Frankreich fielen über Maria in die Hände ihrer Verwandten, der schon vorher sehr mächtigen Familie de Guise. Im Sommer des Jahres 1560 ging das Gerücht um, dass Maria schwanger sei, und für 6 Wochen war sie guter Dinge, dass sie tatsächlich ein Kind unterm Herzen trug. Jedoch stellte sich im September heraus, dass sie unter einer Scheinschwangerschaft gelitten hatte. Ihre Verwandten scherzten und sagten, dass die 17-jährige Maria und der ein Jahr jüngere Franz noch genug Zeit hatten, um Kinder zu zeugen. Jedoch sollten sie diese Zeit nicht besitzen, denn der junge König kehrte an einem Novembertag desselben Jahres vom Jagen zurück und klagte über Schwindel und ein Summen im Ohr. Am nächsten Sonntag kippte er in der Kirche um. Danach litt er unter einem akuten Schmerz im Kopf und unter schmerzhaften Anfällen, so dass er mehrere Stunden lang weder reden noch sich bewegen konnte. Am 5. Dezember 1560 verstarb der junge König, Nun an war Maria eine Königinwitwe und Karl der IX. Löste seinen Bruder ab. Katharina lehnte jegliche Versuche ab, Maria mit dem neuen König von Frankreich zu verheiraten, und so wurde der jungen Königinwitwe klar, dass Katharina sie nicht mehr bei sich haben wollte. Nach den Klauseln des Vertrages von Edinburgh, der im Juni 1560 nach dem Tod von Marie de Guise geschlossen wurde, zog Frankreich seine Truppen aus Schottland ab und erkannte die Herrschaft Elisabeths, der Ersten über England, an. Die 18-jährige Maria Stuart, die in Frankreich ihre geliebte Heimat gefunden hatte, weigerte sich, den Vertrag zu unterzeichnen. Sie gab freiwillig all ihren Schmuck ab und verließ sogar ihre königlichen Gemächer, um sich in ein privates Zimmer zurückzuziehen, in dem sie 40 Tage lang um den Tod ihres verstorbenen Ehemannes trauerte. Sie entschied sich schweren Herzens, nach Schottland zurückzukehren. Als das Schiff sich in Bewegung setzte und Maria die Küste Frankreichs langsam schwinden sah, brach sie in Tränen aus und weinte bitterlich. Sie hatte Frankreich immer geliebt, und Schottland konnte niemals mit Frankreich mithalten. Rückkehr nach Schottland. Die junge Witwe kehrte bald darauf nach Schottland zurück und betrat am 19. August 1561 schottischen Boden. Sie beabsichtigte, alles so zu belassen, wie sie es vorgefunden hatte. Gleichzeitig nahm sie aber für sich die Freiheit in Anspruch, ihren katholischen Glauben zu praktizieren. Trotz ihrer Talente war sie nicht auf die gefährliche und komplexe politische Situation vorbereitet, die in Schottland herrschte. Die Reformation spaltete das Volk. Viele ihrer Untertanen und auch Elisabeth I., die Monarchin des protestantischen Nachbarlandes England, begegneten der strenggläubigen Katholikin Maria mit Misstrauen. Zur Enttäuschung der Katholiken setzte sich Maria aber nicht aktiv für deren Anliegen ein. Sie tolerierte die neue protestantische Mehrheit und machte ihren protestantischen Halbbruder James Stuart zu ihrem wichtigsten Berater. Elisabeth Tudor war 1558 nach dem Tod ihres jüngeren Halbbruders Edward und ihrer älteren Halbschwester Maria I. Königin von England geworden. Die katholische Kirche erkannte Heinrichs Scheidung von Katharina nicht an, betrachtete die Ehe mit Anne Boleyn als ungültig und Elisabeth somit als uneheliches Kind. Uneheliche Kinder waren jedoch nicht erbberechtigt, weshalb aus katholischer Sicht die Krone nach dem Aussterben von Heinrichs legitimen Nachkommen auf die Nachkommen seiner Schwester Margaret Tudor übergehen sollte. Entsprechend hatte Heinrich II. Von Frankreich nach dem Tod von Maria I. von England 1558 seine Schwiegertochter Maria Stuart zur Königin von England proklamieren lassen. Maria führte von nun an das königliche Wappen Englands neben dem schottischen und französischen. Sie weigerte sich auch später stets, ihren Anspruch auf den englischen Thron aufzugeben, was auch durch ihr Festhalten an der Ablehnung des Vertrags von Edinburgh zum Ausdruck kam. Viele Katholiken in England betrachteten Elisabeth als unrechtmäßige Thronfolgerin. Sie glaubten, dass Maria als legitime Urenkelin Heinrichs rechtmäßig auf den englischen Thron gehöre. Aus diesen Gründen war die katholische Maria für Elisabeth und ihren protestantischen Hof eine ständige Bedrohung. Maria Stuart versuchte oft, die Spannungen zwischen sich und Elisabeth zu lösen. Sie lud Elisabeth sogar nach Edinburgh ein. Diese weigerte sich jedoch, die Einladung anzunehmen, und die Spannungen blieben. Ehe mit Lord Darnley. 1565 verliebte sich die verwitwete Maria Stuart Hals über Kopf in ihren 19-jährigen Cousin Henry Stuart, Lord Darnley, den Sohn des Earl of Lennox. Dieser hätte durch diese Ehe seinen Sohn in die unmittelbare Nähe des englischen Throns gebracht. Doch außer diesem Thronanspruch und seinem guten Aussehen gab es nichts, was für Darnley sprach. Er war von wankelmütigem Charakter und neigte zu jugendlichen Eskapaden. Zudem war er 3 Jahre jünger als Maria. Die Hochzeit wurde jedoch eilig für den 29. Juli 1565 anberaumt und fand im Holyrood Palace statt. Diese Eheschließung mit einem Katholiken führte dazu, dass sich Marias Halbbruder, James Stuart, First Earl of Moray, mit anderen protestantischen Adligen zusammentat und offen rebellierte. Die Ehe verärgerte auch Elisabeth. Sie war der Ansicht, dass die Heirat nur mit ihrer Erlaubnis hätte stattfinden dürfen, weil Darnley ein englischer Untertan war. Die Ehe stellte aufgrund des königlichen Blutes von Darnley eine Bedrohung für Elisabeth dar. Ein Kind aus dieser Ehe hätte einen gerechtfertigten Anspruch sowohl auf den schottischen als auch auf den englischen Thron gehabt. Schon wenige Monate nach der Hochzeit berichtet der englische Botschafter von zunehmenden Spannungen zwischen dem jung vermählten Herrscherpaar. Es war vermutlich Darnleys Ziel, Titel und Position eines Königs von Schottland zu ergreifen. Die Ziele der Mitverschwörer blieben undeutlich. Gewalttaten von Seiten schottischer Lords waren nicht ungewöhnlich. Politische Seitenwechsel waren an der Tagesordnung. Die enge Freundschaft und Vertrautheit zwischen Maria und ihrem Privatsekretär David Rizzio schürte Darnleys Eifersucht. Er schien Gerüchten Gehör zu schenken, dass Rizzio Marias Liebhaber sei. So ging er einen Pakt mit führenden protestantischen Adligen ein. Am Abend des 9. März 1566 drangen sie unter Führung Darnleys gemeinsam in das kleine Esszimmer der Königin in Holyrood Palace ein. Darnley hielt die schwangere Königin fest, während die anderen Rizzio im Vorzimmer erstachen. Als einer der Verschwörer sich gegen die Königin wenden wollte, stellte sich Darnley schützend vor sie. Die Verschwörer stellten die Königin unter Hausarrest, doch sie entkam mit der Hilfe ihres Mannes, dem sie eingeredet hatte, sie würde seinen Forderungen nachkommen. In Sicherheit gelangt, distanzierte sich Maria jedoch von ihrem Mann. Er hatte sich durch sein Vorgehen von der Königin entfremdet und war aus Sicht der adligen Mitverschwörer kompromittiert. Am 19. Juni 1566 wurde ihr Sohn, der zukünftige König Jakob VI., im Edinburgh Castle geboren. Darnley zog zunehmend den Hass der schottischen Lords auf sich und floh nach Glasgow zu seinem Vater, wo er schwer erkrankte. Auf Marias Wunsch hin kehrte er aus Glasgow zurück nach Edinburgh und erholte sich im Haus Kirk O'Field, wo Maria ihn häufig besuchte. So entstand der Eindruck, die Versöhnung zwischen den Eheleuten stehe bevor. Am 10. Februar 1567 ereignete sich im Haus eine gewaltige Explosion und Darnley wurde tot im Garten gefunden. Er war unbekleidet und wies keine Verletzungen auf. Es wird angenommen, dass er auf der Flucht erdrosselt wurde. Es war klar, dass er im Rahmen eines Komplotts ermordet worden war. Heirat mit Lord Bothwell. Am 24. April 1567 besuchte Maria zum letzten Mal ihren Sohn auf Stirling Castle. Auf dem Weg zurück nach Edinburgh ließ sie sich offenbar ohne Widerstand von Hepburn und seinen Männern entführen und verbrachte einige Tage im Schloss von Dunbar. Nun überschlugen sich die Ereignisse. Am 3. Mai 1567 ließ sich Bothwell von seiner Frau scheiden und kehrte 3 Tage später mit Maria nach Edinburgh zurück. Am 12. Mai 1567 vergab Maria ihrem Entführer öffentlich, indem sie ihn zum Duke of Orkney erhob. Am 15. Mai 1567, nur 3 Monate nach der Ermordung Darnleys, heiratete sie im Holyrood Palace denjenigen Mann, den viele für den Mörder hielten. Diese Heirat erwies sich sehr bald als großer Fehler. Denn es kam zu einem Aufstand der ihr zuvor treu ergebenen Adligen, die ihre Abdankung forderten. Sie wurde im Loch Leven Castle gefangen gesetzt. Mit der Hilfe ihres jungen Gefängniswärters Willie Douglas gelang ihr, knapp 1 Jahr nach ihrer Gefangennahme, die Flucht. Elisabeth war im Prinzip nicht abgeneigt, Maria wieder auf ihren schottischen Thron zu helfen. Jedoch war Maria immer noch nicht bereit, den Vertrag von Edinburgh zu akzeptieren und auf ihren englischen Thronanspruch formell zu verzichten. Elisabeth schwankte also weiter zwischen der Anerkennung des Regimes der antimarianischen Lords in Schottland und ihrer eventuellen Hilfe für Maria. Zunächst wollte sie pro forma klären lassen, ob Maria für den Mord an Lord Darnley verurteilt werden sollte. Elisabeth ordnete eine Untersuchung an, die zwischen Oktober 1568 und Januar 1569 in York vorgenommen wurde. Die Untersuchung war politisch beeinflusst. Elisabeth wünschte weder eine Verurteilung wegen Mordes noch einen Freispruch. Maria berief sich darauf, dass sie eine rechtmäßige Königin sei und daher von keinem Gericht verurteilt werden könne. Um sie zu belasten, präsentierten Marias schottische Gegner der Kommission die sogenannten Kassettenbriefe. Maria weigerte sich, vor Gericht zu erscheinen. Sie wollte erst dann eine schriftliche Verteidigung abgeben, wenn Elisabeth ihr den Freispruch garantierte. Dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Obwohl die Casket Letters nach einer Untersuchung der Handschrift und des Inhalts als echt befunden wurden, kam die Kommission zu dem Schluss, dass damit der Mord an Lord Darnley nicht bewiesen werden konnte. Dieses Ergebnis entsprach genau den Wünschen Elisabeths. Gefangenschaft und Hinrichtung. Es folgten 18 Jahre Haft, zum Teil unter angenehmen Bedingungen in verschiedenen englischen Burgen und Schlössern. 1570 wurde Elisabeth durch die Repräsentanten Karls IX. Von Frankreich erneut überzeugt, Maria wieder auf den schottischen Thron zu bringen. Ihre Vorbedingung war jedoch die Ratifikation des Vertrages von Edinburgh, dessen Unterzeichnung Maria jedoch weiterhin ablehnte. Dennoch verhandelte William Cecil auf Weisung Elisabeths hin, weiter mit Maria. Elisabeth wich einer persönlichen Begegnung mit Maria, die diese stets herbeisehnte, immer aus. Maria wurde für Elisabeth zu einer untolerierbaren Last, da sie sich in immer mehr Komplotte verwickeln ließ. Am 25. Oktober 1586 wurde Maria Stuart des Hochverrats für schuldig befunden, da sie an der Babington-Verschwörung, einem geplanten Anschlag auf Elisabeths Leben, beteiligt war. Auf der Parlamentsversammlung vom 29. Oktober 1586 forderten Ober- und Unterhaus einstimmig die sofortige Hinrichtung. Diese Petition wurde Elisabeth I. am 12. November 1586 in Richmond überreicht. Maria erfuhr am 16. November 1586 von der Entscheidung des Parlaments und der drohenden Hinrichtung. Doch erst am 1. Februar 1587 unterzeichnete Elisabeth die Hinrichtungsurkunde. Sie hatte vorher noch versucht, den Gefängniswärter dazu zu bringen, Maria zu ermorden, um die Hinrichtung zu umgehen. Am 7. Februar 1587 wurde Maria Stuart über das Todesurteil und den Hinrichtungstermin unterrichtet. Einen Tag später wurde sie um 10 Uhr in der großen Halle von Schloss Fotheringhay hingerichtet. Charakter. Maria wurde als frühreifes und lebhaftes Mädchen beschrieben, das bestrebt war, seine Emotionen zu beherrschen. Während sie am französischen Hof unterrichtet wurde, zeigte sie sich stets motiviert und fleißig. Die junge Königin von Schottland setzte oft ihren Willen durch. Noch kaum eine Jugendliche begann sie, sich wie eine junge Dame zu benehmen, besonders bei Konfrontationen oder Diskussionen. Ihr ganzes Leben lang war Maria zu naiv und leichtgläubig. Sie vertraute zu schnell und den falschen Menschen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da und folge uns auf Instagram @einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf wikipedia.org verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media.